Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Entweder du haust ab oder du wachst nicht mehr auf, habe ich mir manchmal in den Straßen, im Schatten der Laternensteppnaht gesagt und auf meine blutigen Hände geblickt. Aber was soll's? Jetzt bin ich drüben. Es ist vorbei. Ist es vorbei? Wieder wische ich mir mit dem blutigen Lappen über die Nase.
Liborio wird beschimpft, verprügelt und ausgebeutet. Ständig muss er vor Polizisten davonrennen. Der Jugendliche ist vor Armut und Gewalt aus einem mexikanischen Dorf in die USA geflohen. Doch dort, an einem fiktiven Ort in der Nähe der mexikanischen Grenze, erwartet ihn auch nicht gerade das Paradies. Aura Schilonen, Autorin dieses Romans Gringo Champ, schildert die miserable Situation einer Person ohne Papiere in den USA.
Entonces se traslada a los Estados Unidos y allá sin conocer la cultura, la lengua ni a nadie.
Er ist in die USA gegangen, ohne die Kultur zu kennen, die Sprache oder irgendjemanden. Dann findet er einen kleinen Ort, wo er sich aufhalten kann, einen lateinamerikanischen Buchladen. Er kann dort arbeiten und fängt an zu lesen. Er ist kein Analphabet, aber in Mexiko hat es ihm einfach an Möglichkeiten gefehlt, sich sprachlich zu entfalten oder auf diese Weise zu bilden. Im Buchladen also und dank des Chiefs, der für mich eine unglaubliche Figur ist, beginnt er zu lesen, bis ihm die Augen schmerzen. Aber er liest weiter.
Liborio nennt den Inhaber des Buchladens Chief, einer der vielen Anglizismen im Roman von Aura Schilonen. Oder die Autorin denkt sich Wörter aus, oft Schimpfwörter. Für Liborio erfindet sie eine eigene Sprache.
Ich bin in einer fremden Stadt. Ich habe keinen fucking Freund. Den Wells Park besuchten ebenso Micka Ficker, Macka Facker, Chicas, Chicos und Fipse. Weiße, schwarze, gelbe, rosige, bartlose, große wie kleine Affen. Manche führten in einem umzäunten Rund ihre Schoßhündchen Gassi, samt Plastiktüte für deren Karamellkringel. Andere joggten morgens oder abends, an die Hängeketten ihrer iPods gestöpselt, die ihre Ohren fesselten und sie mit Einsamkeit umgaben. Wie ein Schild.
Doch Liborio erlebt seine erste große Liebe. Er fühlt sich bald nicht mehr fremd und einsam. Und neben der Liebe und der Lektüre findet er etwas, mit dem er seinen angestauten Frust loswerden kann. Er trainiert hart, um ein Boxchampion zu werden.
Zum Glück war ich schon immer Betonwand. Nicht mal die Mücken haben durch mein Eselsleder dringen können. Oder ich habe es nicht gemerkt, wegen der Elefantenhaut, die ich wie einen Handschuh trage, wenn mein Blut zu fliegenden Tröpfchen in den Mücken wird.
Aura Schilonen wohnt in der zentralmexikanischen Stadt Puebla, die etwa 2 Busstunden von Mexiko-Stadt entfernt liegt. Doch ich treffe sie in der Hauptstadt. Genauer gesagt im pittoresken Stadtteil Coyoacán, im Süden der Metropole. Hier reihen sich Cafés und Bars aneinander. Bäume mit verschlungenen Ästen und prächtigen Kronen schmücken Straßen und Plätze. Buchhandlungen und kulturelle Veranstaltungsstätten mit anheimelnden Innenhöfen laden zum Verweilen ein. Die Schriftstellerin ist 23. Sie strahlt über das ganze Gesicht und zeigt eine Zahnspange. Lange, braune Haare fallen ihr über die Schultern. Sie war 19, als ihr Roman Gringo Champ in Mexiko veröffentlicht wurde. Inzwischen ist er in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Aura Schilonen sind eigentlich ihre Vornamen. Den Nachnamen Arroyo verschweigt sie lieber. Er sei ihr zu gewöhnlich, sagt sie grinsend.
Chilonen es como el es náhuatl, significa diosa del maíz tierno. Es hay unos maicitos que son chiquitos.
Chilonen ist ein Name aus der indigenen Sprache Nahuatl. Er bedeutet Maisgöttin. Gemeint ist der junge Mais. Und mein Papa gab mir den Namen Aura nach dem Buch von Carlos Fuentes.
Y mi papá me puso Aura por el libro de Carlos Fuentes.
In Puebla studiert Aura Chilonen Film. Die Grenze zu den USA kenne sie nur von Besuchen, erzählt sie. Neben dem Studium und dem Schreiben jobbt sie als Kassiererin in einem Dampfbad.
Mi abuelita materna tiene unos baños de vapor en Puebla.
Meine Großmutter mütterlicherseits hat einige Dampfbäder in Puebla. Und sie hatte immer Arbeiter, die kamen und gingen. Sie waren für die Heizanlagen zuständig. Diese Arbeiter waren illegal in den USA und sind zurückgekehrt. Sie haben mir ihre Geschichten erzählt, wie sie über die Grenze gelangten und wie sie dann wieder deportiert wurden und so weiter. Einige dieser Geschichten waren lustig, doch eigentlich hart und schrecklich. Sie haben meine Neugierde geweckt.
Aber Träume sind Träume, hat mir der Chief mal gesagt, als ich erzählt habe, ja, warum nicht? Irgendwann hätte ich gern eine Familie mit so Zwergbelgern, die Krieg spielen. Ja, ein paar Dreckfrösche in Haus und Hof, falls ich mal ein Haus, Frau und Frischlinge haben sollte und mit beiden Händen in all dem fucking Mist schaufle, mit dem man sein Leben verbringt und sich ins Alter hineinlangweilt.
Im Stadtteil Coyoacán, wo auch mal französische Musik aus Cafés strömt, trifft man viele mexikanische Intellektuelle, Künstler und Literaten. Die Schriftsteller Juan Villoro, Sabina Berman, Guadalupe Nettel, Yael Weiss und Carmen Boyosa wohnen hier. Die 64-jährige Carmen Boyosa verbringt zwar die Hälfte des Jahres in New York, doch Coyoacán habe sie früh geprägt, sagt sie. Sie ist eine zierliche Frau mit langen schwarzen Haaren und ausdrucksvollen Augen.
Pero al otro lado es el lado que hacíamos teatro y que hacíamos obras.
Wir spielten damals Theater, widmeten uns der bildenden Kunst, druckten Bücher, veranstalteten künstlerische Events. Und klar, da war auch der Geist von Frida Kahlo. In jenen Jahren wollten die Leute noch nichts von ihr wissen. Ihre Biografie von Aiden Herrera war noch nicht erschienen. Keiner sprach von ihr. Wir, unsere Generation, besuchten bereits ihr Haus. Ich setzte mich in ihren Garten und schrieb Gedichte. In den 1970er und 80er Jahren entstand eine sehr starke künstlerische Bewegung von Frauen. Das war für mich der Nährboden, auf dem ich als Schriftstellerin heranwuchs.
El hueso del que yo pude sembrar mi árbol y de escritora.
Frida Kahlos Haus ist heute ein Museum. Denke ich mir die Touristen weg, kann ich mir gut vorstellen, wie die junge Schriftstellerin hier ihre Inspiration gefunden hat. Das Haus im Kolonialstil leuchtet blau. Im weitläufigen Garten vor dem Haus wachsen Palmengewächse in allen Formen und Größen. Manche Palmen sehen aus, als hätten sie lange Bärte. Die unteren Blätter schlingen sich um den Stamm, um dann übergangslos in die Krone überzugehen. Kakteen, Pflanzen mit saftigen grünen Blättern und Skulpturen runden die Idylle ab.
Es ist ein wunderbarer Ort in Coyoacán. Ich wollte immer hier sein. Vielleicht, weil es das Coyoacán von Frida ist, die Liebe meiner Jugend. Aber es ist auch ein so angenehmes Stadtviertel, in dem die Vergangenheit sehr präsent ist.
Carmen Boyosa spricht über Frida Kahlo, als ob sie noch leben würde. Dabei ist die Malerin 1954 gestorben, im selben Jahr, in dem Carmen Boyosa geboren wurde. Wie oft in Mexiko verschwimmt die Grenze zwischen Lebenden und Toten. Man hört Tote sprechen. Ihr Geist wandelt unter den Lebenden, wie in den Geschichten von Juan Rulfo. Rulfo und Octavio Paz, bedeutende Schriftsteller Mexikos des 20. Jahrhunderts, prägten die literarische Karriere der jungen Carmen.
Juan Rulfo, que es un grandísimo autor, como todos sabemos, y que escribió un clásico, si no es que dos clásicos, su libro de cuentos y su Pedro Páramo.
Juan Rulfo ist ein großartiger Autor und hat zwei Klassiker geschrieben: den Kurzgeschichtenband Der Llano in Flammen und den Roman Pedro Páramo. Er war auch ein bedeutender Fotograf, ein großer Künstler und ein wichtiger Mann der postrevolutionären Generation, zu der auch Octavio Paz gehört. Octavio Paz wurde für mich noch wichtiger als Rulfo, nicht nur wegen seiner Werke, sondern auch, weil er eines meiner Bücher veröffentlicht hat. Er hat sich gekümmert, mich gefördert. Rulfo war mehr in sich gekehrt.
No era el caso de Rulfo. Rulfo vivía adentro de sí mismo.
Carmen Boyosa hat bisher 18 Romane veröffentlicht, daneben zahlreiche Gedichte und Theaterstücke. Mit dem US-amerikanischen Historiker Mike Wallace hat sie ein Sachbuch herausgebracht. Es reicht, der Fall Mexiko, warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen. Sie schreiben schonungslos über die Gewalt in Mexiko, die vielen Verschwundenen und Toten, den Drogenkrieg und die amerikanische Beteiligung daran. In der Einleitung weist Carmen Boyosa darauf hin:
Schon allein der Ausdruck mexikanischer Drogenkrieg ist irreführend, weil er von der amerikanischen Rolle bei seiner Entstehung ablenkt. Den Amerikanern ist weitgehend bekannt, dass der Großteil der in den Vereinigten Staaten konsumierten Drogen, Kokain, Heroin, Marihuana und Methamphetamin, aus Mexiko stammt. Einige wissen auch, dass der größte Teil der Waffen, mit denen sich die Drogenkartelle untereinander und den mexikanischen Staat bekämpfen, aus dem Süden der USA ins Land kommt. Weit weniger bekannt ist der enge Zusammenhang zwischen dem unstillbaren amerikanischen Hunger nach Drogen und dem Verbot des Drogenkonsums und Handels.
Die Schriftsteller in Coyoacán schreiben fast ausnahmslos in irgendeiner Form über die Beziehung zum nördlichen Nachbarn. Juan Vioro schildert in dem satirischen Kriminalroman »Das dritte Leben«, wie amerikanische und europäische Touristen gelangweilt von ihrem Alltag in Mexiko Gefahren suchen und Drogen konsumieren. Und sein Roman »Augen von San Lorenzo« thematisiert den Organhandel. Auf dunklen Pfaden gelangen Augen von Mexikanern in die USA. Auch die Romane und Essays von Guadalupe Nettel erzählen von Grenzen. Eine schmale Gasse mit Kopfsteinpflaster in Coyoacán führt zu ihrem Haus. Die Gasse liegt eingebettet zwischen Büschen mit Blüten und mündet im Garten der Schriftstellerin. Kaum zu glauben, dass ich mich noch in der 9-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt befinde. Die Schriftstellerin ist Mitte 40. Dunkle, lockige Haare umrahmen ihr Gesicht. Ein Auge betrachtet mich neugierig, das andere blickt starr geradeaus. Guadalupe Nettel ist von Geburt an auf einem Auge blind. Der Körper, in dem ich geboren bin, einer ihrer ersten Romane, setzt sich mit den Begrenzungen ihrer Physis auseinander.
Die Schule war unter diesen Umständen ein noch feindlicherer Ort, als solche Institutionen sowieso schon meistens sind. Ich sah wenig, aber genug, um mich innerhalb des Labyrinths aus Gängen, Mauern und Gärten zurechtzufinden. Ich liebte es, auf Bäume zu klettern. Mein super entwickelter Tastsinn erlaubte mir, mit Leichtigkeit die festen Zweige von den schwächlichen zu unterscheiden und zu wissen, in welche Spalten des Baumstammes mein Schuh am besten passte. Das Problem war nicht die Bewegungsfläche, es waren die anderen Kinder. Sie und ich wussten, dass es zwischen uns Unterschiede gab. Und wir sonderten uns stumm voneinander ab.
In Guadalupe Nettels Roman »Nach dem Winter«, der 2018 ins Deutsche übersetzt wurde, überschreiten Cecilia und Claudio die Grenzen ihrer Heimatländer. Der Kubaner Claudio sucht das Glück in New York, die Mexikanerin Cecilia in Paris. Beide erleben einen Kulturschock, werden von Einsamkeit und Fremdheitsgefühlen geplagt.
Wer sich hingegen schon einmal länger in Paris aufgehalten hat, weiß, dass es nicht leicht ist, sich dieser Stadt anzupassen. Sicher ist, dass man nur wenige Monate hier sein muss, um diese mürrische und asoziale Gleichgültigkeit aufzunehmen. Der geringste Kontakt mit den Einwohnern, in der Metro, im Treppenhaus, beim Bäcker, genügt und man spürt die ersten Anzeichen. Vielleicht muss nicht einmal das sein. Vielleicht reicht es, die modrige Luft des Flusses einzuatmen oder das Wasser aus der Leitung zu trinken, um diese charakteristische und unerklärliche Malaise zu empfinden.
Por eso se llama después del invierno, porque es ese lugar al que, como simbólico al que llegan después de haber atravesado la frialdad.
Der Titel »Nach dem Winter« ist auch metaphorisch gemeint. Es geht darum, eine Kälte durchzustehen, die nicht nur klimatisch ist, sondern auch sozial. Wie in einer Gesellschaft, in der nicht so viel persönlicher Kontakt herrscht und die Beziehungen kühler sind als in Lateinamerika. Die Grenzen werden auf verschiedene Art berührt. Vor allem die Grenzen der Vorstellungskraft. Die Grenze zwischen Lateinamerika und der ersten Welt, in Anführungsstrichen, und die zwischen den Lebenden und den Toten. Cecilia lebt am Boulevard de Ménilmontant, der dem Friedhof Père Lachaise gegenüberliegt.
pues ese bulevar marca claramente el barrio de los vivos y el barrio de los muertos.
Cecilia, die als Studentin mit einem Stipendium nach Paris zog, liebt es, über Friedhöfe zu wandeln und fühlt sich zu einem Mann hingezogen, der schon mit einem Bein im Jenseits steht. Neben der Tragik, die Guadalupe Nettels Romanfiguren durchleben, schwingt immer eine gewisse Ironie mit. Der Kubaner Claudio entwickelt in New York so manche Marotte.
Manchmal gelingt es mir, mich an dieser Stadt zu erfreuen. Aber wenn man nicht aufpasst, kann sie einen wahnsinnig machen. Deshalb habe ich im Alltag eine Reihe strenger Regeln und Restriktionen eingeführt. Dazu gehört, dass mein Schlupfwinkel absolute Privatsphäre ist. Allein bei der Vorstellung, dass irgendjemand seinen Fuß auf diesen Boden setzen könnte, verliere ich die Fassung. Ich bin nicht immer stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin. Manchmal sehne ich mich nach einer Familie, nach einer stillen, zurückhaltenden Frau und einem vorzugsweise stummen Kind.
Cecilia und Claudio treffen irgendwann in Paris aufeinander. Und es bleibt lange offen, was mit den beiden passiert. Guadalupe Nettel hat als Kind und Studentin einige Jahre in Paris gelebt. Ihr Mund verzieht sich gern zu einem Lächeln, das mal etwas spöttisch, mal etwas ironisch wirkt. In den USA hat sie nie gelebt, aber sie kennt die Grenzregion um Ciudad Juárez und El Paso gut. Die Beziehung zum nördlichen Nachbarn ist immer wieder Thema ihres Schreibens.
Porque también para un mexicano es como insoslayable, ¿no?
Denn für einen Mexikaner ist das Thema unvermeidbar. Es ist wie eine psychologische Grenze, die wir haben, aber auch eine Art Narbe. In Der Körper, in dem ich geboren bin, erzähle ich davon, wie ich in meiner Kindheit oft die Ferien in Ciudad Juárez verbracht habe, weil dort Verwandte wohnten.
In Ciudad Juárez, que acabas de visitar. Y porque tenía familia ahí.
Obwohl Guadalupe Nettels Verwandte in Ciudad Juárez in einer Art Blase lebten, in einem ruhigen, eher sicheren Viertel, sprachen sie immer wieder über die Eigenart der Grenzkultur. Es fielen Begriffe wie Gangs, Banden, Geldwäsche.
Cuento un episodio en que de repente desaparece un dinero de mi tío.
In einer Episode des Romans gebe ich wieder, wie das Geld meines Onkels verschwindet und wir es irgendwo mit Wäscheklammern aufgehängt finden. Mein 7-jähriger Cousin hatte das Wort Geldwäsche irgendwo aufgeschnappt und im wahrsten Sinne des Wortes diese Dollarscheine gewaschen und aufgehängt. Das ist wirklich passiert.
Die Grenze, die in der mexikanischen Literatur und Kunst so ein großes Thema ist, liegt geografisch weit entfernt von der Hauptstadt. Mit dem Bus würde es Tage dauern, an die Grenze zu gelangen. Das Flugzeug braucht 3 Stunden nach Ciudad Juárez im Bundesstaat Chihuahua, das etwa in der Mitte der über 3000 Kilometer langen Grenze liegt. Die Berge um die Stadt, die sich kurz vor der Landung abzeichnen, sehen aus, als wären sie mit Leopardenfell überzogen. Gelblicher Wüstensand mit braunen Tupfern, die sich bei näherer Betrachtung als vertrocknete Grasbüschel entpuppen. Die Grenzstadt könnte kein größerer Gegensatz sein zum pittoresken Viertel Coyoacán von Mexiko-Stadt. Breite, staubige Straßen mit kistenartigen Häusern. Viele Straßen wirken auch am Tag wie leergefegt. Nur am zentralen Markt ist Leben. Hier werden Papayas, Mangos und lebende Hühner angeboten. Ciudad Juárez ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Eine Serie von Frauenmorden machte bereits in den 1990er Jahren internationale Schlagzeilen. Der Schriftsteller und Journalist Alejandro Páez Varela wurde hier geboren. Sein halbes Leben hat der heute 51-Jährige in Ciudad Juárez verbracht, bevor er nach Mexiko-Stadt zog.
In mi barrio, de los que sobreviven, de los que están vivos, soy yo.
Zu den Überlebenden meines Viertels gehören außer mir 2 junge Männer, die nach Austin in Texas zum Studieren gegangen sind, und eine der Töchter eines Nachbarn. Alle anderen sind ermordet worden oder verschwunden. Eine Familie zum Beispiel ist komplett in Drogen verfallen. Die eine Hälfte ist tot, die andere hinter Gittern. Mich beschlich das Gefühl, dass es besser war, zu gehen.
Unter dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der seit Dezember 2018 im Amt ist, hat die Zahl der Toten im ganzen Land wieder zugenommen. Nicht nur in Ciudad Juárez. Alejandro Páez kräuselt die Stirn und blickt ernst durch die dicken Gläser seiner markanten Hornbrille.
Die Gewalt ist im ersten Drittel des Jahres um 27% angestiegen. Also die Aktivitäten, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängen. Vor allem ist die Zahl der Entführungen gestiegen, um 47%. Die der Erpressung um 40%. Und auch die Zahl der Morde hat sich erhöht.
Alle literarischen Werke von Alejandro Páez spielen in der Grenzregion.
Nosotros compartimos en la frontera muchas cosas en común, desde la lengua, compartir una lengua que ha estado ahí.
Wir haben hier an der Grenze unsere eigene Kultur, unsere eigene Sprache. Während meine Trilogie vor allem auf der mexikanischen Seite spielt, ist mein vierter Roman Oriundo Laredo im Süden der heutigen USA angesiedelt. Die Figuren sprechen jeweils von einem Land dazwischen, von einer eigenen Region, in der es unvorstellbar wäre, sie durch eine Mauer zu teilen.
Ya hablan de un país del medio, de una región del medio, donde es muy difícil poner un muro.
Oriundo Laredo ist im gleichnamigen Roman ein US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln, der auf der Suche nach Arbeit durch den Süden der USA zieht. Er leidet unter dem beklemmenden Gefühl, Ausländer im eigenen Land zu sein. Ein Mex-Amerikaner, den die Gringos nicht wollen, aber brauchen.
Oriundo hatte im Dorf Lajitas in der Nähe der Grenze gearbeitet und wollte weiterziehen, als man ihn warnte. Sein neuer Arbeitgeber sei ein verrückter alter Mann. Ihm war es egal. Er war nun schon einige Monate ohne Anstellung und wusste nicht mehr, wovon er leben sollte. Gemessen an seinen Erfahrungen mit anderen verrückten Landbesitzern ging es ihm dann nicht so schlecht. Denn der Mann aus Terlingua bezahlte ihn für seine Arbeit mit Essen und einem Bett, wenn auch nur vorübergehend. Oriundo verstand die Missstände dieser Welt. Er wusste, dass Essen auf der Ranch nicht im Überfluss vorhanden war, dass Wasser als Luxusgut galt und es in dieser Region eine Herausforderung sein konnte, an Decken zu kommen.
Während sich die Romanfigur Oriundo nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt, funkeln Alejandro Páez Augen wütend, wenn er über seine Erfahrungen mit Nordamerikanern an der Grenze spricht.
Pero en general Estados Unidos y su American way of life no es otra cosa que explotar al que...
Die USA und ihr American Way of Life bedeuten nichts anderes als Ausbeutung für die, die sich ausbeuten lassen. Das ist das Schicksal von Ciudad Juárez. In den USA isst man den Hals und die Beine vom Truthahn nicht. Die geben sie den Menschen hier für 3 Centavos und die nehmen sie. Als ich ein Kind war, haben wir sogar das alte Brot von den USA übernommen. Es war hart, 2 oder 3 Tage alt und durfte in den USA nicht mehr verkauft werden. Dieses Brot kam kistenweise nach Ciudad Juárez. Mit diesem Brot sind wir groß geworden. Die Banden aus den Vereinigten Staaten von Amerika töten nicht drüben. Die kommen hierher, um zu töten. Und die mexikanischen Drogenbosse schicken ihre Kinder in die USA zum Studieren. Aber hier erledigen sie ihre Morde.
Y los líderes del narco, por ejemplo, crecen perfectamente, tienen a sus hijos en las universidades de Estados Unidos, pero acá vienen a matar.
Das amerikanische El Paso und das mexikanische Ciudad Juárez liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. 4 Brücken und ein Fluss verbinden bzw. trennen die beiden Städte. An den Enden der Brücken sind die Passkontrollen aufgebaut. Aber nur auf der amerikanischen Seite wird kontrolliert. Die Schlange der Grenzgänger, die zu Fuß in die USA wollen, zieht sich über die ganze Brücke. Die der Autos ist noch länger. Neben ihnen schrauben Bauarbeiter an beweglichen, zentnerschweren Grenzzäunen, gekrönt von Stacheldrahtrollen, damit der Übergang jederzeit geschlossen werden kann.
No, bueno, el fronterizo está acostumbrado a eso, a que tú vas a cruzar la frontera y lo primero es tu color de piel importa.
Der Grenzbewohner ist daran gewöhnt, dass, wenn er über die Grenze geht, erst einmal seine Hautfarbe ausschlaggebend ist und seine Sprache. Gefragt wird auf Englisch, um deinen Akzent zu hören. Manche Grenzwächter sind in Ordnung, andere können dir die schlimmsten Tage deines Lebens bereiten. Ich als Grenzbewohner hatte immer das Gefühl, dass die USA nicht mein Freund sind. Sie sind mein Nachbar, aber nicht mein Freund.
Alejandro Páez begrüßt es, dass Trump in den USA an die Macht gekommen ist. so werde der Rassismus der Nordamerikaner wenigstens offensichtlich.
Es lo primero, yo celebraría pues que llegó Trump y que visibilizó el racismo de los estadounidenses.
Unter den vielen Toten in Mexiko sind auch Journalisten. Die mexikanischen Schriftsteller trifft die Gewalt weniger, solange sie nicht journalistisch arbeiten oder gar versuchen, über Massenmorde zu schreiben. Alejandro Páez schwebte als Leiter einer Zeitung in Ciudad Juárez ständig in Lebensgefahr. Als ihm klar wurde, dass ein Großteil seiner Kollegen dem organisierten Verbrechen angehörte, entschied er sich, nach Mexiko-Stadt zu ziehen. Auch in der Hauptstadt arbeitet er als Journalist. Die Gefahr ist alles andere als gebannt.
En algún momento que me sentí muy, muy vulnerado, que tenía una serie de ataques por todos lados.
Eine Zeit lang fühlte ich mich sehr verwundbar. Es gab eine Serie von Angriffen von allen Seiten und ich erhielt Polizeischutz. Ich fing an, die Metro zu nehmen und zu Fuß zu gehen. Ich schaute, dass ich mein Auto los wurde und zog in ein anderes Haus. Ich versuchte, keine Aufmerksamkeit zu erregen und die Öffentlichkeit zu meiden. Mein Nachtleben ist praktisch gleich null. Ich habe nur noch zwei Orte, an denen ich manchmal zu Abend esse.
Es gab eine Zeit, in der sich auch die Schriftstellerin Jennifer Clement nicht ausreichend schützen konnte, indem sie sich in ihr Häuschen in San Miguel de Allende zurückzog. San Miguel liegt in Zentralmexiko, im Bundesstaat Guanajuato, nördlich von Mexiko-Stadt. Jennifer Clement ist die Präsidentin des Internationalen Schriftstellerverbandes PEN, der sich weltweit für das freie Wort einsetzt. Sie ist die erste Frau an der Spitze des fast 100 Jahre alten Verbands. Davor war sie Präsidentin des nationalen PEN. Doch jemand, der versucht, die freie Meinung in Mexiko zu schützen, gerät schnell in Gefahr. Sie dürfe darüber nicht einmal sprechen, flüstert sie.
Es delicado. Bueno, me afectó tanto que me tuve que ir del país. Me fui. Me tomaron en Pittsburgh, en el City of Asylum. Y estuve ahí casi dos meses ahí, y luego me fui a otro lugar y así.
Es ist heikel. Und es wurde so bedrohlich für mich, dass ich das Land verlassen musste. Man hat mich in Pittsburgh, City of Asylum, aufgenommen. Dort war ich fast zwei Monate. Dann ging ich noch woanders hin. Ich war voller Unruhe. Jetzt fühle ich mich weniger in Gefahr, weil die Situation sich verändert hat. Ich bin nicht mehr so auf Mexiko fokussiert, sondern es geht nun um die Arbeit des PEN in der ganzen Welt.
El trabajo de PEN a nivel mundial.
San Miguel de Allende zieht sich über mehrere Hügel. Die gut erhaltenen Kolonialbauten sind farbig gestrichen, wobei Rot und Ockergelb dominieren. Dazwischen malerische Innenhöfe, Plätze und Gassen. Eine Kirche ist prächtiger als die andere. Die hohen, schmalen Bürgersteige, die mal steil hinauf und dann wieder hinunterführen, halten den Fußgänger auf Trab. Die Kleinstadt hat stellenweise etwas Dörfliches. Aus Gärten oder Höfen höre ich so manchen Hahn schreien. Nachbarn treffen sich vor ihren Häusern auf einen Schwatz. Auf einem zentralen Platz spielen Männer in weißen Trachtenanzügen und mit großen Hüten Mariachi-Musik. Jennifer Clement wohnt etwas abseits vom Zentrum in einer ruhigen Straße, in der bunte, exotische Vögel, Blumen und Gesichter Mauern oder Fassaden zieren. Zwischen den dicken Wänden ihres Kolonialhäuschens herrscht an diesem heißen Tag angenehme Kühle.
Me gusta el pueblo mexicano.
Ich mag das mexikanische Dorf. Ich mag es, wenn die Glocken läuten. Ich mag es, den Hahn schreien zu hören. Ich mag es, hier durch die Gassen zu schlendern. Ich mag die Kirchen. Klar, San Miguel de Allende ist sehr kosmopolitisch. Es gibt viele Nordamerikaner und Kanadier, aber ich sehe das nicht negativ. Sie leben hier und sind keine Touristen.
Pero eso no lo veo como una cosa negativa, lo veo como una cosa positiva. Es que viven aquí, no son turistas.
Die 59-Jährige hat eine warmherzige Ausstrahlung. Ein hellblaues Leinengewand und wellige weißblonde Haare, die im Nacken zusammengebunden sind, unterstreichen ihr würdevolles Auftreten. Eigentlich wohnt sie in Mexiko-Stadt. In ihr Häuschen in San Miguel zieht sie sich häufig zum Arbeiten zurück. Als Kind sei sie schon oft in diese Stadt gekommen, erzählt sie. In Jennifer Clemens Person verschmelzen Mexiko und die USA zu einer Einheit.
Ich bin die Tochter von nordamerikanischen Eltern, die nach Mexiko kamen, als ich 6 Monate alt war. Mein Vater war Chemiker, seine Firma schickte ihn nach Mexiko. Meine Eltern verliebten sich in das Land und blieben. Mein Vater starb sogar hier. Und meine Mutter lebt weiter in Mexiko. Sie ist Malerin.
Die Schriftstellerin hantiert mit Kupferpfannen in der Küche und brät Tortillas, während sie aus ihrem Leben und über ihre Bücher erzählt. Die Eltern schickten sie in eine englische Schule. Auch in ihren Romanen, die sie auf Englisch schreibt, spielt die Grenze zu den USA eine große Rolle.
Woher ich weiß, dass der Präsident ein Drogendealer ist, fragte sie. Weil er zulässt, dass die Waffen aus den USA ins Land kommen. Warum geht er nicht dagegen an und stellt einfach die Armee an der Grenze auf? Hm? Und außerdem, was ist schlimmer? Eine Marihuana-Pflanze bzw. eine Mohnblüte in der Hand zu haben oder ein Gewehr? Gott schuf die Pflanzen, der Mensch das Gewehr.
Während ihre Mutter laut diese Gedanken formuliert, hört Lady Di gebannt zu. Das Mädchen im Roman »Gebete für die Vermissten« wächst in einem Bergdorf im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero auf. Hier werden oft Mädchen verschleppt und in andere Teile Mexikos oder die USA gebracht. Männer gibt es in dem Bergdorf kaum, denn sie sind auf der Suche nach Arbeit über die Grenze in die USA gegangen. Oder sie sind längst tot. Ihre Mutter verkleidet Lady Di als Jungen.
»Wäre ich ein Mädchen, würde man mich stehlen.« Die Drogendealer mussten nur hören, dass irgendwo ein hübsches Mädchen rumlief. Schon kamen sie in ihren schwarzen Escalades angerauscht und nahmen es mit.
Ich habe für den Roman 2 Jahre lang Frauen interviewt, die mir erzählten, dass in einem Teil Guerreros viele Mädchen entführt wurden, um sie zu prostituieren. Diese Familien haben oft ein Loch in die Maisfelder gegraben, ihre Töchter dort versteckt und mit Pflanzen zugedeckt. Und wenn Entführer auftauchten, sagten diese Familien, wir haben keine Töchter.
Eines der entführten Mädchen entdeckt ein Waffenlager auf der mexikanischen Ranch, auf der sie gefangen gehalten wird. Waffen, die in eine US-amerikanische Flagge eingewickelt sind. Der Waffenschmuggel von den USA nach Mexiko ist in Jennifer Clemens jüngstem Roman Gun Love vorherrschendes Thema. In ihm wächst das mexikanische Mädchen Pearl mit seiner Mutter im Süden der USA im Auto auf. Die Waffen sind ständig präsent.
2 Wochen später hatten wir eine Waffe im Auto. All die Jahre war der Mercury voll mit Puppen, Stofftieren, Klamotten, Lebensmitteln, Decken und Büchern gewesen. Die brauchen wir jetzt, sagt meine Mutter. Du lässt die Finger davon, wenn ich nicht da bin. Am Wochenende bringe ich dir bei, wie man damit umgeht. Wir gehen runter zum Fluss und üben Schießen, okay? Am besten früh, wenn keiner da ist. Sie gab mir die Pistole. Sie war klein und schwarz.
Wichtig für mich war, zu erzählen, wie die Waffen über die Grenze nach Mexiko geschmuggelt werden. Denn die Zahl ist sehr hoch. Etwa 200.000 Waffen gelangen pro Jahr über die Grenze.
Jennifer Clemens Gesicht verfinstert sich.
Ich lebe in Mexiko, ich bin aus Mexiko und alles, was in den USA vor sich geht, hat eine riesige Auswirkung auf uns. Viele, viele unserer Probleme haben mit diesen Waffen zu tun.
In Gun Love ist das Mädchen Pearl irritiert, dass ihre Mutter von dem Liebhaber Eli eine Pistole geschenkt bekommen hat.
Deine Hand ist zu klein, sagt meine Mutter. Du brauchst eine Kinderpistole. Meine 15 Kugeln hinterließen nur Löcher in der Luft. Brauchen wir die wirklich? Fragte ich. Eli hat mir die Waffe gegeben. Sie ist ein Geschenk. Aber warum? Erzähl deinen Freunden nichts davon, niemandem. Es geht um unsere Sicherheit. Es geht um unseren Schutz. Schutz? Wie ein Regenschirm im Regen? Warum hat Eli sie dir gegeben? Für ihn ist es, als würde er mir Rosen schenken, sagte meine Mutter.
Die Schriftstellerin neigt plötzlich den Kopf zur Seite und macht eine Geste, als ob sie an der dicken Steinmauer ihres Hauses horchen würde.
Hier in San Miguel kann ich den Zug hören, hier im Haus. Es vergeht kein Tag, an dem ich den Zug nicht höre, wie er um 4 Uhr morgens vorbeirauscht.
Es ist der berüchtigte Güterzug La Bestia, der von der Südgrenze Mexikos in den Norden Richtung USA fährt. Viele Zentralamerikaner versuchen, mit La Bestia Mexiko zu durchqueren. Die Fahrt ist sehr gefährlich.
Es gibt ja zwei Grenzen in Mexiko. Und in meinem Roman Gebete für die Vermissten war es für mich sehr wichtig, dass auch eine Guatemaltekin darin vorkommt. Ich habe viele Migranten in Mexiko-Stadt interviewt, um deren Leben zu verstehen. Eine meiner Romanfiguren aus Guatemala hat nur einen Arm, denn oft verlieren sie Arme oder Beine, wenn sie von den Zügen fallen.
Mit zwei Grenzen meint Jennifer Clement die südliche zu Guatemala und die nördliche zu den USA.
Ich fuhr mit dem Bus und später in Mexiko mit dem Zug, mit der Bestie, so nennen sie den Zug. Und einmal bin ich fast vom Zug gefallen. Um ein Haar wäre ich runtergefallen. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert.
Sagt ein jugendlicher Migrant in Ich hatte einen Traum, jugendliche Grenzgänger in Amerika, von Juan Pablo Villalobos. Der Schriftsteller wohnt in Barcelona, reist aber noch oft in sein Heimatland Mexiko.
Die Leute, mit denen ich unterwegs war, waren sehr nett. Als ich fast vom Zug gefallen bin, haben alle gelacht. Ich wollte auf den Waggon klettern und bin ausgerutscht. Da haben sie gelacht. Und ich auch. Und als meine Schuhe kaputt gegangen sind, haben wir auch gelacht. Vom vielen Laufen sind meine Schuhe kaputt gegangen. Über das alles haben wir gelacht.
Der 46-jährige Juan Pablo Villalobos mit schwarzem, gelocktem Haar und freundlichen Augen ist Autor der Romane Quesadillas und Fiesta in der Räuberhöhle. Während diese Bücher vom Drogenkrieg in Mexiko erzählen, ist der Schauplatz von Ich hatte einen Traum die USA. Für das Buch hat Villalobos minderjährige Zentralamerikaner in den USA interviewt. Sie erzählen von der prekären Situation in ihren Herkunftsländern, von der gefährlichen Reise durch Mexiko und den US-amerikanischen Auffanglagern.
Im Kühlschrank weißt du nie, wie spät es ist. Nicht mal, ob Tag oder Nacht. Der Kühlschrank ist die Zelle, wo du landest, wenn dich die Grenzpolizei schnappt. Sie heißt Kühlschrank, weil es da drin so kalt ist. Und das Einzige, was sie dir geben, ist eine Decke, die aussieht, als wäre sie aus Metall. Es ist so kalt, dass ich Krämpfe in den Beinen kriege. Aber das kann auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit stehen muss.
Es ist ein Libro de no ficción, porque es un libro que todo lo que cuenta allí ha sucedido.
Es ist ein nicht fiktionales Buch, denn alles, was ich beschreibe, ist wirklich passiert. Aber gleichzeitig habe ich mich fiktionaler Strategien und Werkzeuge bedient. Man kann das Buch auch als eine Reihe von Erzählungen oder Kurzgeschichten lesen.
Estrategias o herramientas de la ficción. Es decir, es un libro que puede leerse también como un libro de cuentos, ¿no? Como un libro de relatos.
Juan Pablo Villalobos hat sich literarische Freiheiten genommen, sich zum Beispiel auf Augenblicke der Humanität konzentriert und darauf verzichtet, alles aufzuklären.
Si yo estoy hablando con una chica que fue violada,
wenn ich etwa mit einem Mädchen spreche, das eine Gruppenvergewaltigung erlebt hat, würde ein Journalist vielleicht fragen, wie viele waren es? Doch ist das wichtig? Dies ist kein journalistisches Buch, sondern Literatur. Für mich war in gewissen Momenten klar, dass ich diese oder jene Frage nicht stellen werde, denn ich schade der Person. Man musste sehr vorsichtig vorgehen, denn sie durchleben beim Erzählen ja zum zweiten Mal diese Tragödie. Man muss die Würde des anderen respektieren, im Moment des Interviews und später beim Niederschreiben ihrer Geschichte.
Meine Tante hat mir eine Spritze gegeben, bevor ich mich aufgemacht habe, sagt das Mädchen plötzlich, als hätte sie lange darüber nachgedacht. Falls mir was zustößt, damit ich nicht schwanger werde. Ich warte, ob noch etwas folgt, aber sie sagt nichts weiter. Ich weiß genau, wovon sie redet.
Die Geschichten lassen offen, ob die Jugendlichen in den USA bleiben können, ob ihnen Asyl gewährt wird. Allein der Titel verrät Desillusion.
Der Titel »Ich hatte einen Traum« stammt von einem Mädchen, das ich interviewt habe. Sie sagte, ich hatte einen Traum. Sie sagte den Satz in der Vergangenheit. Sie sagte nicht, ich habe einen Traum, wie einst Martin Luther King. Das schien mir eine bedeutsame Parallele.
Die Präsidentschaft Donald Trumps hat den Fokus auf die Grenze noch verschärft. Was denken die mexikanischen Literaten über die aktuelle Situation, über Donald Trump, den Wunsch, eine Mauer zu bauen, über Rassismus? Jennifer Clemens' Augen schweifen von ihrer Dachterrasse über die bunten Häuser von San Miguel de Allende. Sie liebe Mexiko, trotz all der Widrigkeiten. Keine 10 Pferde brächten sie für längere Zeit von ihr weg. Auch Trump und seine Mauer würden die Mexikaner überleben.
Pues mira, al principio sentí en México como mucho, digo, confusión.
Am Anfang von Trumps Präsidentschaft fühlte ich in Mexiko eine große Verwirrung, Unverständnis und später sehr viel Schmerz. Denn fast alle in Mexiko haben Familienmitglieder in den USA, besonders natürlich diejenigen, die nahe der Grenze leben. Deshalb ist die Aggression von Trump so furchtbar. Wir, die Mexikaner, haben einen großen Sinn für Humor. Wir lachen über alles. Und wenn du lachst, tut es nicht so weh. Trump wird als Clown gesehen, als gefährlicher Clown, aber als Clown.
Y ahora Trump lo ven como un payaso. ¿No? Digo, es un payaso peligroso, pero es un payaso.
In Coyoacán hat Carmen Buyosa noch einiges zu tun, bevor sie wieder nach New York aufbricht. Sie hat mexikanische Kollegen um Texte gebeten.
Ich bin dabei, eine Anthologie über die von Trump geplante Grenzmauer zu verfassen. Es geht darum, wie Schriftsteller die Mauer empfinden. Die Anthologie wird in einem amerikanischen Verlag erscheinen. Wir wollen eine Brücke bauen und zeigen, wie wir die Mauer sehen.
Guadalupe Nettel und Yael Weiss gehören zu denjenigen, die von Carmen Buyosa angesprochen wurden. Sie schreiben Romane und Essays und geben die Revista de la Universidad de México heraus, die älteste kulturelle Zeitschrift Lateinamerikas. Die Büros des Verlags verteilen sich über 3 Stockwerke eines Hauses in Tizapan, San Angel, südlich von Coyoacán. Die Zeitschrift erscheint monatlich und ist wie ein Buch aufgemacht. Sie veröffentlicht Artikel zu Fragen der Zeit, nicht zuletzt zur Situation der Migranten an der Grenze zu den USA, aber auch Porträts, Gedichte, Fotografien und Zeichnungen.
Die Artikel richten sich nicht nach der Konjunktur von Themen. Es ist keine Zeitschrift, die Nachrichten von gestern oder vorgestern druckt oder was der Präsident gerade verkündet hat. Die Artikel thematisieren zum Beispiel die Autonomiebewegung der indigenen Bevölkerung oder die Verdrängung verschiedener Gruppen oder sie analysieren die politische Landkarte.
Yael Weiss ist Anfang 40 und die Enkelin von französischen und polnisch-jüdischen Immigranten. Sie hat vor kurzem über die Situation zentralamerikanischer Migranten in Tijuana geschrieben und persönlich erlebt, wie sie versuchten, über die Grenze zu kommen.
Ich hörte von den Migrantenkarawanen das erste Mal im November 2018, aber es gab schon eine im April. Die Migrantengruppe hatte sich selbst den Namen Karawane gegeben. Ich fand, das war ein guter Grund, nach Tijuana zu reisen.
Ich hatte keine Ahnung, ob es einfach sein würde, die Karawane zu sehen. Aber ich wollte die Atmosphäre spüren, die Mauer sehen. Einfach fühlen, was passiert mit der eigenen Haut. Ich wollte unbedingt die Grenze kennenlernen, denn es ist so wichtig. Dort geschehen zurzeit die wichtigsten und problematischsten Dinge in dieser Hälfte des Jahrhunderts.
Am Morgen des 25. November 2018 organisierten sich zentralamerikanische Migranten. Sie schoben sich bis zum Grenzübergang El Chaparral vor, einem der Tore zu den USA. Und zwar mit der Idee, so die Verantwortlichen, sich dort zu sammeln und so sichtbar zu werden. Der Norden sollte ein konkretes Bewusstsein für diese Karawane bekommen, die sich aus Frauen, Kindern und Männern zusammensetzte. Sie wollten, dass man ihnen den Zugang gewährt und Asyl.
Im Nebenzimmer von Yael Weiss sitzt die Schriftstellerin Guadalupe Nettel am Schreibtisch. Wieder mischt sich in ihr Lächeln ein Hauch von Spott. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, sagt sie. Aber wahrscheinlich wird ihr Essay El Cuartito, der Warteraum, in Carmen Boyosas Anthologie über die Grenze aufgenommen.
Seit meiner Kindheit habe ich so viele Stunden an den Passkontrollen der USA verbracht. Ich weiß, es kann lang und ermüdend sein. Oft bin ich in der Warteschlange einem sadomasochistischen Spiel nachgegangen. Wer von den Reisenden wird wohl diesmal von den Sicherheitsleuten zu einem Sonderverhör aufgerufen?
Bei der letzten Einreise in die USA aufgrund einer Einladung zu einem Literaturfestival war es Guadalupe Nettel, die ein Sonderverhör über sich ergehen lassen musste.
Vielleicht sollte ich mir selber leid tun. Doch stattdessen fühle ich mich wie eine Idiotin, diese Einladung in das Land von Donald Trump überhaupt akzeptiert zu haben.
Yo siento que México está muy cargado de emociones.
Ich fühle, dass Mexiko voller unterdrückter Emotionen ist. Es sind kollektive Gefühle wie Zorn, Frustration, Empörung, auch Erniedrigung. Das, was Trump gemacht hat, ist, uns zu erniedrigen, das ganze Land. Gleichzeitig versuchen wir, ihn nicht zu beachten, uns nicht darauf zu konzentrieren, sondern weiterzumachen mit unserer Lust am Feiern, Spaß zu haben. Doch es herrscht eine bedrückende Atmosphäre.
Carmen Boyosa ermahnt die Mexikaner, sich auch an die eigene Nase zu fassen. Wenn sie ihrem Buch »Es reicht, der Fall Mexiko, warum wir eine globale Drogenpolitik brauchen« noch ein weiteres Kapitel hinzufügen sollte, würde sie über die vergiftete Beziehung Mexikos zu sich selbst schreiben, sagt sie.
Por primera vez en mi vida me da vergüenza ser mexicana.
Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich Scham, Mexikanerin zu sein. Früher hat es mich immer mit Stolz erfüllt. Aber jetzt fühle ich ihn nicht mehr. Wegen des Rassismus, wegen der Gewalt, die wir unseren zentralamerikanischen Brüdern antun. Wegen des Blutbads, das im Land passiert. Wegen der Verschwundenen, deren Zahl wahrscheinlich weiter wachsen wird.
An all dem sei der mexikanische Präsident nicht unschuldig, entrüstet sich die Schriftstellerin.
Wenn wir eine durchgängige Mauer bekommen sollten, dann stützt sie sich auf zwei Schultern. Eine ist die von Trump, die andere die von López Obrador. Ich würde gerne sehen, dass sich López Obrador wirklich von Trump distanziert. Ich will keine Mauer. Sie sorgt für noch mehr Gewalt. Das würde niemandem nutzen.
Solamente genera más violencia. Y no le conviene a nadie.
Die Mauern erfüllen nicht ihren Zweck oder erreichen nie das, was als ihr Zweck ausgegeben wird, alle Verbindungen zu unterbrechen. Die Mauer soll dazu dienen, dass die Menschen nicht mehr in die USA kommen. Aber hierher werden weiter Waffen gebracht. Die Mauer hält allein die Menschen ab.
Pero van a seguir pasando las armas para acá. Es decir, que lo único que ese muro hace es no dejar pasar a la gente.
Yael Weiss hat lange Zeit für verschiedene Verlage in Mexiko gearbeitet und kennt sich in der mexikanischen Literaturszene aus.
Creo que llevamos mucho tiempo con una literatura de frontera que es más sobre la vida riesgosa de la frontera.
Ich glaube, wir hatten lange Zeit eine Literatur der Grenze, die sich vor allem mit dem gefährlichen Leben an der Grenze beschäftigt,
mit der Gewalt an der Grenze, dem Drogenhandel, mit den Menschen, die am organisierten Verbrechen teilnehmen. Ich glaube, es braucht mehr Projekte wie das von Carmen Boyosa, die Leute zu bitten, dass sie konkret über die Mauer schreiben. Das gibt es bisher nicht genug. Diejenigen, die über die Mauer arbeiten, sind vor allem Journalisten, dokumentarisch arbeitende Künstler und Filmemacher.
Los que más hacen trabajo sobre el muro son obviamente los periodistas, ¿no? Que hacen trabajos más largos son los documentalistas, los cineastas.
Die mexikanische Kunstszene sei politisch schon immer sehr aktiv gewesen. Und die momentane Krise beflügele Kunst und Literatur, meint Guadalupe Nettel.
Wir versuchen, diese Scheiße in etwas Schönes zu verwandeln. Ich denke, es gelingt uns irgendwie. Das heißt nicht, dass die Scheiße verschwindet, aber zumindest machen wir etwas Schönes daraus.
Creo que sería importantísimo ahora más que nunca tender también puentes con tanto con Estados Unidos como con Centroamérica.
Ich glaube, es wäre wichtiger denn je, Brücken sowohl zu den USA als auch zu Zentralamerika zu bauen. Und die stärksten Brücken sind die kulturellen. Brücken aus Musik, aus Literatur, aus Kunst, auch Volkskunst. Brücken, mit deren Hilfe wir in Dialog treten können, die einen Raum bieten zum Austausch und Dialog, die zeigen, dass wir keine schlechten Menschen sind, wie Trump gesagt hat. Und auch diejenigen, die aus Zentralamerika fliehen, sind keine Kriminellen. Wir wollen zu einem menschlichen Diskurs zurückkehren. Das müsste Priorität haben. Ein Dialog zwischen den Künsten. Das wäre sehr wichtig.
A los diálogos entre las artes, eso es muy importante.
Jungautorin Aura Schilonen ist überrascht, wie aktuell ihr Roman Gringo Champ über den Migranten Liborio noch immer ist. Sie schrieb ihn vor der Präsidentschaft Donald Trumps. In der jetzigen Debatte vergesse man manchmal, dass der Konflikt an der Grenze älter sei. Mauern, Zäune, Gitter und Rassismus gegen Migranten gäbe es schon, seitdem sie denken kann.
No deberían existir estas fronteras, o sea, lo que debería existir son puentes.
Es sollte keine Grenzen geben, sondern Brücken. Doch der Mensch hat einen Tunnelblick. Wie ich in meinem Buch geschrieben habe, sind wir alle Immigranten. Unsere Vorfahren lebten nicht hier, weil sie hier geboren wurden. Warum soll man also Barrieren bauen und sich voneinander isolieren, als ob man Vieh wäre?
Porque nos estamos como recluyendo, como si fuéramos ganados.
Aura Schilonens Held Liborio aus Gringo Champ hat versucht, die Grenzen zu durchbrechen und sich auf den gefährlichen Weg in die USA gemacht. Aber er hat sein Leben dabei riskiert.
Die Nacht ist mondlos. Ein paar störrische Sterne schwitzen in der Höhe Diamanten aus. Am Horizont zeichnen sich im schwachen marineblauen Licht Berge ab. Ohne das Plastikband an den Handgelenken kann ich mich durch Wüstenfelsen und Gestrüpp schlängeln. Die Pickups kreiseln umher. Die Watchmen sind fuchsteufelswild. Ich sehe, wie sie mit ihren Gewehren aussteigen und in alle Richtungen zielen.
Doch über die Grenzen zu gehen, hat sich für Liborio, Aura Schilonens Hauptfigur, gelohnt.
Tanzen wir, rief ich euphorisch. Und meine Hörner zwirnten die Luft um mich herum. Ich fing an, mich mitten auf der improvisierten Tanzfläche wie ein Wahnsinniger zu verrenken. Alle tanzten wir. Ich war froh. Glücklich.